Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Im XXL-Format ist jetzt in Arizona die Trauerfeier für den ermordeten Aktivisten Charlie Kirk gelaufen. Unsere Korrespondentin Anne Reit hat vorhin Eindrücke geschildert.
Ja, Sie haben skizziert, allein die Ausmaße waren bemerkenswert für jemanden, der ja nie ein öffentliches Amt bekleidet hat und der vielen sicher vorher gar nicht so bekannt war als Podcaster. Zehntausende waren im Stadion, weitere Tausende in der Stadt. Etwa 5 Stunden hat die Veranstaltung gedauert. Gesprochen haben Freunde, religiöse Wegbereiter und vor allem ja auch die erste Riege der amerikanischen Regierung. Es war eine Mischung aus evangelikaler Erweckungsfeier und politischer Arena mit fließenden Grenzen. Prägend waren sicher die unzähligen biblischen und historischen Rückgriffe, die genutzt wurden, um Kirk als Märtyrer der Bewegung zu erklären, auch von vielen Regierungsmitgliedern. Was zeigt ja auch, wie eng das konservative Christentum und die Politik unter Trump verschmolzen sind, wie wichtig Charlie Kirk für die Republikaner ist. Er war ja sehr einflussreich im Weißen Haus und hat vor allem bei jungen Wählern für entscheidende Stimmen gesorgt. Und im Ohr sind mir auch geblieben die harten, die super aggressiven Aufrufe zum Kampf von ultrarechten Podcastern und Verschwörungstheoretikern, die auch Teil des Spektrums der Trauerfeier waren und im Kontrast standen zur Witwe Charlie Kirks, die dann dem Täter auf offener Bühne vergeben hat.
Und was heißt das dann jetzt politisch weiter für die USA?
Die Republikaner, die MAGA-Bewegung will die Energie dieses Moments unbedingt nutzen. Die Bewegung von Charlie Kirk hat ja vor allem junge Leute angesprochen, nach seinem Attentat aber auch Eltern, Großeltern, also mögliche neue Wählergruppen. Vor Ort konnte man sich auch gleich als Wähler registrieren lassen. Und ich denke, eine starke Botschaft sollte sicher mit der Schlussszene gesetzt werden, als der US-Präsident die Witwe Erica Kirk auf die Bühne gebeten und in den Arm genommen hat. So mit dem Signal, dass diese beiden Bewegungen in eine gemeinsame Zukunft gehen. Während er politisch weiter seinen absolut harten Kurs fährt. Er hat ja erst Ende vergangener Woche seine Haltung mit Blick auf die Presselandschaft auf den Punkt gebracht, indem er einen Großteil der Berichterstattung von US-Medien über sich als illegal bezeichnet hat, weil sie eben so viel Negatives über ihn berichteten. Und er hat einmal mehr sein Justizministerium aufgefordert, endlich gegen seine politischen Gegner vorzugehen, sodass Demokraten jetzt schon davon sprechen, die USA seien auf dem Weg in eine Diktatur.
Unsere Korrespondentin Anne Reit berichtete vorhin aus Washington nach der Trauerfeier für Charlie Kirk. Vor der Generaldebatte der Vereinten Nationen findet heute in New York auf Initiative von Frankreich und Saudi-Arabien eine Konferenz zur Zwei-Staaten-Lösung statt. Martin Ganselmeier.
Schon jetzt haben die Initiatoren Frankreich und Saudi-Arabien einen wichtigen diplomatischen Erfolg erzielt. Gegen den heftigen Widerstand der israelischen und der amerikanischen Regierung haben erstmals westliche Industrienationen aus dem G7-Kreis Palästina anerkannt. Bereits gestern vollzogen Großbritannien und Kanada diesen Schritt. Heute nutzt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Bühne der Vereinten Nationen, um als drittes G7-Land Palästina anzuerkennen. Damit hätten dann bereits mehr als 150 der 193 UN-Mitgliedstaaten Palästina anerkannt.
Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter hat die Anerkennung Palästinas durch Großbritannien, Frankreich und Kanada hier im Deutschlandfunk vorhin vor allem auf deren innenpolitischen Druck zurückgeführt.
Wir haben auch in Deutschland ein riesen antisemitisches Problem bei pro-palästinensischen Gruppen. Und in Frankreich und in Großbritannien, auch in Kanada, gibt es ungeheuren Druck auf der Straße gegen die Regierungen, insbesondere in Frankreich und Großbritannien, durch scheiternde Integration. Und wir dürfen die innenpolitischen Integrationsprobleme nicht zum außenpolitischen Maßstab machen, weil dies die Hamas, die Hisbollah, die Houthis noch mehr entflammt und zu noch mehr Gewalt aufruft.
Nach der Verletzung des Luftraums durch Russland soll der NATO-Rat tagen auf Antrag Estlands, das sich auf Artikel 4 beruft. Andreas Meyer-Feist.
Artikel 4 soll eine besondere Warnfunktion haben, um die Reaktionen der NATO-Mitglieder abzustimmen. Inzwischen gibt es auch Stimmen, die eine klare Botschaft an Russland fordern, bis hin zum Abschuss von Putins Kampfjets über NATO-Gebiet. Auch EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen verschärfte den Ton. Europa müsse in Sicherheitsfragen unabhängiger werden, forderte sie in einem schriftlichen Interview mit einem internationalen Zeitungsverbund.
Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Verteidigungspolitikerin der FDP im Europaparlament, hat heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk zu Besonnenheit gemahnt. Ein Abschuss von Flugzeugen sei die Ultima Ratio.
Wenn ein Flugzeug nicht reagiert und immer tiefer eindringt, dann wird das letztendlich dazu führen. Aber es gibt eben Schritte vorher. Und ich finde, dass man diese Form der Provokation, der Eskalation sehr wohl abwägt. Und das tut die NATO. Da sind ausgebildete Piloten, die mit der Situation umgehen, lernen. Das ist auch gut so. Und ich befürchte, wenn wir jetzt anfangen, eine Grundsatzdiskussion zu führen, wann der Pilot was zu machen hat, dass wir uns dann sehr weit in einen Bereich wagen, von dem die wenigsten, auch ich, keine Ahnung habe. Und das sollten wir denen überlassen, die dazu trainiert und ausgebildet worden sind.
Der Richterwahlausschuss des Bundestags befasst sich heute mit der Neubesetzung einiger Richterstellen und Richterinnenstellen am Bundesverfassungsgericht. Die SPD hat Sigrid Emmenegger anstelle von Frauke Brosius-Gersdorf vorgeschlagen. Dagmar Pepping.
Ein hervorragender Vorschlag, sagt die Spitze der Unionsfraktion. Eine Top-Juristin, heißt es in der SPD. Die Sozialdemokraten haben Emmenegger als Ersatz für die Kandidatin Brosius-Gersdorf vorgeschlagen. Diese war am Widerstand aus der Unionsfraktion gescheitert. Folge: eine Krise in der Koalition. Die 48 Jahre alte Emmenegger ist derzeit Richterin am Bundesverwaltungsgericht. Im zuständigen Richterwahlausschuss des Bundestages muss ihre Personalie eine recht hohe Hürde nehmen. Von den 12 Ausschussmitgliedern müssen am Abend mindestens 8 dem Vorschlag zustimmen.
Verkehrsminister Schnieder will heute Evelyn Palla als neue Bahnchefin offiziell vorstellen und Eckpunkte für eine Reform präsentieren. Lukas Iffländer, Vizevorsitzender und des Fahrgastverbands Pro Bahn, hat Palla eben hier bei uns im Deutschlandfunk als beste interne Lösung bezeichnet. Er wünscht sich personelle Umstrukturierungen.
Wir haben sehr viel Overhead bei der Deutschen Bahn. Das heißt, in der Konzernverwaltung sind sehr viele Stellen besetzt. Und das erzeugt eher, dass an vielen anderen Stellen es nicht vorangeht, weil in jedem Prozess noch einmal zig Prüfungen stattfinden. Das heißt, hier könnte man massiv verschlanken. Herr Wieselski hat einmal die Zahl von 3000 Arbeitsplätzen im Overhead ins Spiel gebracht. Das halten wir durchaus für realistisch, dass man die weitestgehend abbauen könnte, ohne dass es an der Basis irgendjemand merkt oder sogar einige sagen, oh, jetzt läuft es wieder schneller, weil nicht 5 Leute noch meinen Beschaffungsantrag prüfen müssen, sondern es nur noch einer oder 2 Leute tun.